Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit mir, Mona, der Moderatorin. Und mir gegenüber Marcel, der Stand-Up-Comedian und Synchronsprecher, weswegen er sich auskennt mit den Serien. Der weiß einfach, wie der Hase läuft, der weiß, wie synchronisiert wird, der weiß sogar, was es manche Sendungen und Folgen und Serien schon gibt, wovon wir noch gar nichts wissen. Ja, so nämlich.
Das ist so, wirklich. Das ist, ich habe eine Allmacht. Nicht nur Fantasien, sondern ich habe wirklich, hallo übrigens, Mama, und ich habe wirklich Ahnung davon. Das ist ja, ist einfach krass, wirklich. Und zusammen sind wir ja beides Radiomoderatorinnen und ehemalige Imkerinnen und auch noch Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgeräufte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von 9 bis 13 Volumenprozent der Menge Alkohol, die ein durchschnittlicher Rotwein enthält. Schluck auf.
Und die du schon gesoffen hast, Marcel,
so wünschte,
wie das klingt.
Ich wünschte, der Tremor ist schon wieder da. Ich brauche gleich wieder Bordeaux. It's Bordeaux o'clock.
Und wieder ein Nachschub. In diesem Podcast geht es, wie ihr kleinen Rätselmäuse schon richtig geraten habt, um Serien. Serien, die
Körperöffnung.
Auch das. Serien, die vor allem Marcel guckt und eben auch ab und zu mal synchronisiert und die wir euch empfehlen. Wir empfehlen hier nämlich nur gute Serien, weil wenn wir euch eine Quatschserie empfehlen würden, wäre ja totaler Schwachsinn, ne?
Nee, dann wären wir alle anderen Serienpodcasts so mit zwei Männern, die ehemalige Praktikanten bei Fernsehzeitschriften wären. Ja. Oder einfach Männer, die ganz viel so machen. So. Aber das sind wir nicht. Nein. Wir sind Glück. Auch dieses Jahr nominiert für den Deutschen Nicht-Comedy-Preis in der Kategorie Nicht-Podcast. Und da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns über Preise.
Ich habe geweint.
Ich hatte auch Durchfall, muss ich sagen.
Auch
und
dazu.
Ja, das ist wirklich, allein nominiert zu sein, war so eine Ehre, dass ich Durchfall hatte.
Ja.
Es gab, ich würde sagen, es war nicht, gemischtes Hack.
Nein. Das war roh.
Ja, das war 2 Kilo ohne Knochen. Es war wirklich nicht schön.
Ach, großartig. Also es geht hier also ein bisschen doch um Körperöffnungen, aber eigentlich geht es...
Münder. Ohne Mund kein Podcast.
So nämlich. Ohne Mund kein gemischtes Hack am Ende des Darmausgangs. Und es geht aber auch um Serien. Wir spoilern jetzt mal. Es geht um Serien und um eine ganz bestimmte Serie, die mir meinen Sonntag gerettet hat und dir auch zu einer einfach passenden Zeit kam, oder?
Ich würde mal sagen, ja. Wir haben ja letzte Woche schon über Paris gesprochen. Wirklich über Paris. Und heute geht es dementsprechend über Paris. Ich meine Paris. It's all about the Paris. Und es kam eine Serie um die Ecke, die mir gelegen kam, weil sie mich stark abgelenkt hat. Und eine Serie, die dir einfach auf die Füße fiel und du direkt dich angesprochen gefühlt hast davon. Und worüber sprechen wir gerade?
Über Emily in Paris.
Oder Emily in Paris, wenn man kein gutes Deutsch kann. Wie heißt das Gutes? Egal. Also, die neue Netflix-Serie, die Mona freiwillig, ohne Hinweis, geguckt hat, die ist mit Lily Collins und erzählt die Geschichte von Emily Cooper, die für ihren Marketingjob von Chicago, Illinois, USA, Universum, nach Paris, Europa, umzieht, ohne auch nur ein Wort Französisch zu können. Wobei sie kann auch sagen, Bonjour, das kann sie. Außerdem trägt sie nur Chanel, ist ja klar, und wird von lauter schönen Männern umschwärmt. Ist auch logisch, weil bei dem Augenbrauen-Game, was soll man da sagen?
Oh,
ja.
Wie gemalt.
Und ich glaube, es ist auch gemalt. Und Emily in Paris ist wirklich unser beider Guilty-Pleasure-Serie des Herbstes. Mit Herbst meinen wir jetzt diese Woche, weil nächste Woche kommt schon wieder was anderes. Ja.
Ist sie wirklich. Also die ist posch, die ist sexy, die ist romantisch, die ist witzig, die ist leicht und die ist stylisch und da habe ich gedacht, it's me. It's me in a Serie.
Es ist, ich weiß, was du meinst. Du meinst.
Und das auditiv zusammengefasst, weil ich habe ja gelernt, wir können den Trailer hier ja nicht sehen. Das weiß Nein. ich ja mittlerweile.
Mittlerweile und auch. Der Lerneffekt ist da.
Ja, ist da. Und deswegen weiß ich, wir hören jetzt einfach mal in diesen Trailer rein. Da kommt der sexy Style kommt da rausgeschossen, liebe Leute. Achtung, los geht's.
Okay, dann fahren wir jetzt mal deine Lernkurve entlang.
Emily Cooper?
Bonjour.
Bonjour.
I'm Emily, your new neighbor.
Enchanté.
So, you've come to teach the French some American tricks?
Never get enough.
Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace?
I think you're the one bringing the drama.
French men are flirts. Just act normal when you see him.
But I'm not this person. I'm the girl who shows up, not the girl who makes bad decisions.
You don't come to Paris to be good.
Sexy.
Oh, would you stop?
Very sexy, no?
Sexy or sexist?
What is the problem?
With all due respect, I have been sent here for a reason. Maybe some things get lost in translation, but just know that I'm finding my way. Paris is the most exciting city in the world, and you never know what's going to happen next.
Oh la la.
Oh, oui, oui, Paris.
Also. Ist ja, ihr habt es jetzt alle gehört, was soll ich noch sagen? Aber ich habe was zu sagen. Was macht ein amerikanischer Millennial, der nach Paris zieht? Natürlich erstmal einen Instagram-Account einrichten.
Instant.
Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es den wirklich gibt. Vermutlich gibt es den. Einrichten heißt at Emily in Paris. Und die Frau zum Account, Emily Cooper, die fiktive Figur der Serie, kommt, wie ich schon gesagt habe, aus Chicago. Nicht Chicago, ich will es einmal, es heißt Ski, wie Skifahren.
Ja.
Wie Shishi.
Ja. Genau.
Leute, die in Chicago sagen, die sind pädophil. So. Die kommt aus Chicago, soll als Marketing-Expertin bei einem französischen Partnerunternehmen des amerikanischen Unternehmens arbeiten und findet es absolut fabulös, nun in der Stadt des Pain au Chocolat zu leben. Und Französisch kann sie jetzt leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Was auch in der Boulangerie zu leichten Irritationen führen kann. Mhm. Also es ist die Bäckerei und das merke ich mir, weil Boulangerie, das ist steckt ein Baguette im L und deswegen ist es Bäckerei. Und im Berufsleben führt das halt noch zu viel größeren Problemen, vor allem mit der biestigen Chefin, muss man wirklich sagen. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil sie versteht die meisten Beleidigungen ja gar nicht, mangels Sprachkenntnis.
Ja.
Sie hat aber einmal googelt sie auch, wie sie immer genannt wird. Und dann kommt raus, sie ist die Hinterwäldlerin.
Ja.
Das finde ich sehr schön. Und natürlich auch Mona Wien, in unserem Leben. Es geht um locker luftige Liebesverwirrungen.
Klar, zu Haufen.
Ich würde mal sagen, Lily Collins, die Tochter von Phil Collins. I can feel it in the end of night. Oder I wanna know. So, das ist Tarzan von Disney. Die ist immer so beschwingt und die bestreitet ihre Abenteuer in der Stadt der Liebe. High-fivend bringt ihre amerikanische Arbeitseinstellung in der Luxusbranche so die ein oder andere Irritation. Auch ihre zunächst irritierten Kollegen nehmen sie aber irgendwann dann doch zu ihren mehrstündigen Lunchpausen mit.
Ja.
So, aber am Anfang ist es ein bisschen schwer.
Ist es schwierig, auf jeden Fall. Also die mobben sie schon am Anfang so ein kleines bisschen. Und die wollen sie auch gar nicht so richtig haben. Und sie ist da erstmal schon ausgegrenzt. Aber sie überzeugt dann. So kann man es, glaube ich, gut sagen.
Sie überzeugt, weil überhaupt werden halt die kulturellen Differenzen zwischen ihr, der Amerikanerin, und den europäischen Franzosen so ein bisschen karikaturesk zugespitzt dargeboten. Zum Beispiel als Emily eine Parfümwerbung mit nacktem Model als sexistisch beklagt, weil die ist bei den Dreharbeiten dabei, weil das ihre, sie arbeitet bei der Marketingfirma, die den Parfumhersteller als Kunden hat. Und als sie gesagt hat, oh, die Frau läuft da nackt über eine Brücke und Männer in Anzügen gucken sie an, was soll das?
Ja.
Fragt der Chef dann so, oh no, is this me too? Und dann sagt sie, ja, so ein bisschen schon, weil das ist die männliche Pest. Warum soll die nackt, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das Parfum ist für Frauen, warum ist die jetzt nackt? Und dann, weil er ja gar nicht MeToo ist, schenkt er ihr dann so Lingerie von La Perla, auf das sie dann ihre amerikanische Prüderie ablegen. So.
Ja. Ja, es ist so ein bisschen Sexismus mit noch mehr Sexismus bekämpfen, aber es war einfach lustig.
Es ist völlig irritierend, aber das ist ja beabsichtigt. Wir sollen ja irritiert sein dann von der Szene. Ich würde mal sagen, die Serie ist charmant, das ist ganz viele überzogene Klischees gibt's da, die schönen Menschen, der French-Pop-Soundtrack.
Ja,
ein extrem sauberes, sehr pittoreskes Paris. Man kann, wenn man es riechen könnte, wäre es ein bisschen anders. All das macht halt auch richtig Spaß. Ich würde mal sagen,
es ist
halt hemmungsloses Guilty-Pleasure-Fernsehen. Das aber, finde ich, gar nicht versucht, was anderes als das zu sein. Ich fand das einfach lustig. Und dann dachte ich immer, Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Diese vom Stil her. Und dann habe ich recherchiert, indem ich gelesen habe, dachte ich, der Name, der da auch im Vorspann steht, der kommt mir so ein bisschen, der kommt mir nicht spanisch, sondern irgendwie bekannt vor. Und die Serie ist so eine gefühlt, so eine quasi Fortsetzung von Sex in the City. So kommt sie mir daher. Wobei Carrie Bradshaws Abstecher nach Paris natürlich wenig erfolgreich verlief. Das haben wir ja alle gesehen. Wir haben das ja gesehen. Sex in the City. Als wir 15, 14, 13 oder so in der Provinz waren und dachten, wir müssen hier raus, aber Carrie ist so geil. Das ist kein Zufall, denn entwickelt wurde Emily in Paris von Produzent Darren Star. Und der ist auch der Produzent gewesen von Sex and the City.
Ja.
Und es ist natürlich jetzt schon eine Generation her, weil Sex and the City kam, glaube ich, Ende der 90er raus. So,
ja,
das
ja,
ist
ja,
einfach 100 Jahre her. Aber ich würde mal sagen, es ist ein ähnliches Erfolgskonzept.
Ja.
Weil wenn man älter als 30 ist, merkt man natürlich in der dritten Folge
auch,
das ist schon ein wenig am Reißbrett erfunden, die Serie.
Ja.
Aber ist jetzt nicht, ist finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn man Zucker, ein bisschen Salz und irgendwie Sahne zusammenmischt, dann kommt ja auch irgendwie was Genießbares bei raus.
Ja.
Das ist jetzt keine hohe Mathematik, sondern man kann damit rechnen. So. Es ist so ein bisschen,
Und es ist auch, auch der Macher von Younger, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und über die übrigens jetzt auch im Free-TV, in meinem heiß geliebten Free-TV, Staffel 6 begonnen hat, auf Six. Und das gucke ich auch ganz fleißig. Und ich finde, das sieht man auch.
Ja,
dieser Glamour und dieser Style, der ja sowohl Sex and the City hat, aber auch ganz viel Younger, ist ja da auch. Also ich habe ja direkt, habe ich mir ja mein Handy geschnappt und habe geguckt, Instagram-Kanal gibt es und auch Pinterest. Und da gab es direkt Styles and Outfits from Emily in Paris. Und da gab es direkt Pinterest über Pinterest. Und es ist wirklich also grandiose Styles, muss man sagen.
Also man ist halt direkt, wie gesagt, ich glaube, das spricht so eine Gehirnregion an, ähnlich wie Shopping Queen. Und es ist auch, wenn man eine Einrichtungssendung guckt, dass man dann parallel googelt neue Einrichtungstipps und sowas. Das ist so ein Kauf, das ist so ein Kaufreiz, ein Konsum.
Oh, ja.
Irgendwie, man ist so leicht angefixt, auch einfach nur so zu shoppen. Und die haben halt einfach dieses Rezept genommen. Man nimmt eine Heldin, die ganz aus Versehen in so Liebes, wie nennt sich das? Struggles stolpert, den Sehnsuchtsort, Paris, ganz klar. Meine Mutter guckt auch nur Rosamunde Pilcher wegen der Landschaft.
Ja.
Und der ist genauso inszeniert als Sehnsuchtsort, als wäre das eine Werbung für Tourismusbüro und halt eine Prise nicht alltäglichen Glamour. Fertig.
Genau.
So.
Genau.
Und die hat halt wirklich eine geile, geile Optik, die Serie.
Mhm. Ja.
Jetzt, das ist so schön alles gemacht. Und dafür ist auch verantwortlich Patricia Field. Die war auch die Stylistin für Sex and the City.
Super.
Die hat die ganzen Outfits zusammengestellt. Im Grunde genommen hat Patricia Field den Charakter von Carrie kreiert mit ihren Outfits.
Ja, eben.
Und ich würde mal sagen, die Emily zitiert ja mit jedem schicken, super schicken Outfit. Inklusive diverser verrückter Kopfbedeckungen. Die ganzen modischen Filmamerikanerinnen in Paris. Jede, die da schon mal da war, mit Amerikanerinnen in Paris, so sieht das aus. Und gemessen am geschätzten Gehalt einer, sagen wir mal, N20er Marketingangestellten ist das komplett unglaubwürdig.
Ja.
Ich dachte zwischendurch, weil sie einfach ins Büro kam morgens, es gibt ja so viele Montagen, wo man sie sieht und plötzlich sieht man sie, dann die Tür geht auf, sie kommt rein, es ist Musik. Ich denke, wo hat sie das jetzt schon wieder her, das Outfit? Wie soll die das denn gekauft haben? Und wann denn überhaupt? Und mit welchem Geld? Das ist, die hat immer ein neues Outfit an und was wahrscheinlich mehrere tausend Euro kosten würde. Allein die Hüte, die Taschen und die Schuhe, das ist halt Fantasie. Es ist Fantasie. Und sie wird ja auch immer als Amerikanerin identifiziert, weil sie ein bisschen zu perfektes Haar hat und immer lächelt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, und die perfekten Augenbrauen, die sind es auch einfach. Also der Cara Delevingne kann da auch einfach einpacken, muss ich jetzt auch mal sagen.
Ja, das ist so, es ist dieser überkandidelte Look, aber der macht die Serie auch aus. Und ich finde, die letzte Serie, die ist halt so unverschämt der gegenwärtigen Modeszene sozusagen huldigte, war ja Gossip Girl.
Ja.
So. Und die ist ja aber 2012 zu Ende gegangen.
Mhm.
Und gerade im Corona-Jahr wirkt halt deswegen Emily in Paris so im Vergleich zu den ewigen Serienwiederholungen, wie so die glitzernde kleine Brosche der Hoffnung.
Ja,
die so ein bisschen Normalität suggeriert. Natürlich, wenn da jemand in einen Aufzug steigt und da stehen vier Leute drin, kriege ich immer kurz Schnappatmung. Denke mir, oh mein Gott, das ist verboten.
Ja, das ist verboten.
Ich weiß gar nicht, wann die das gedreht haben. Das muss im Sommer gewesen sein. Weil die sind
glaube ich auch.
Oder sie haben halt scheiße gefroren bei den Dreharbeiten.
Oder
die
das.
Nackte Frau.
Ja, oder das, aber es sieht immer sommerig aus, oder es ist, oder ich weiß nicht, wo das gedreht wurde, aber es sieht sommerig aus und
ja, die
und
haben
eben,
das in Paris gedreht, die haben so viele Außenszenen,
die
laufen ja ganz viel nachts durch die Gegend, sitzen in Cafés, die Plätze, das muss gekostet haben, diese Serie, weil du musst ja Straßenzüge absperren.
Ja,
das ist ja nicht im Studio, das ist eindeutig laufen die an der Seine entlang oder sind in diesem Park, der aufs Louvre zuführt.
Genau, genau,
Das ist einfach eine geile Optik und es ist einfach, irgendwie fand ich es auch lustig.
Es ist einfach total leicht, es ist lustig und es ist, wie du sagst, gewollt überzogen und gewollt lustig und leicht und ablenkend und unterhaltend. Also das ist jetzt nicht, das hat jetzt nicht, das hat einfach keine, da ist nicht viel Meta, da ist einfach, oder? Und es ist aber ja auch mal schön und es ist ja auch einfach mal gut.
Ja, also man kann so zwischendurch sein Schulfranzösisch so auffrischen, weil sie spricht Englisch und kann ganz wenig, also eigentlich so gut wie kein Französisch. Die Franzosen unter sich sprechen manchmal Französisch, aber da sie meistens mit im Raum ist, hat man es, glaube ich, damit erklärt, dass sie dann anfangen, Englisch zu sprechen.
Genau.
Also sprechen auch die Franzosen, wenn sie gerade überhaupt nicht spricht, aber im Raum ist, auch Englisch miteinander.
Englisch,
und
genau,
manche, die sind alle, das sind alles echte Franzosen, was ich sehr angenehm finde. Und es ist nicht so ein aufgesetzter Akzent, so manche sprechen sehr gut Englisch. Und bei manchen ist das, glaube ich, auch gewollt, dass sie mit starkem Akzent spielen und so.
Ja.
Und es ist so, es geht ja ganz viel auch ums Internet, weil die Emily, die legt sich dann einfach aus Einsamkeit so ein, so ein Instagram-Account zu Emily in Paris. Und es ist halt so der Gegenwartsbezug zur Internetkultur mit ständig eingestreuten Instagram-Fotos und Textnachrichten, die man so mitlesen kann. Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht. Also das hat mir gut gefallen.
Ja, fand ich auch. Und dann sieht man so, wie die Follower hochgehen und natürlich sieht man auch mal das ein oder andere, findet man lustig und das ein oder andere hat man selber auch schon mal erlebt, wenn man in Paris ist und so weiter. Und finde ich sehr schön. Ist so ein kleiner, auch ein kleiner Spaziergang ab und zu mal wieder so durch Paris, finde ich toll.
Sehnsucht.
Also hat mir wirklich Spaß gemacht.
Das
genau,
ist einfach Sehnsucht.
Das ist diese Sehnsucht, von der alle sprechen.
Und ich finde halt charmant ist Emily in Paris dann, wenn die halt das, was in der Luxusbranche aktuell so ein bisschen zu viel und ein bisschen zu krampfhaft versucht wird, nämlich irgendwie den Spagat zwischen Wokeness und Traumwelt zu schaffen, dass wenn die das so gar nicht erst in Betracht ziehen, sondern das so ein bisschen, dann finde ich glaube, das war gar nicht so beabsichtigt, aber manchmal merkt man halt, wie lächerlich Mode sein kann und die da hinter den Modekulissen arbeiten so und Parfum und Luxus und sowas, auch gerne mal eine Vaginalsalbe wird ja auch beworben. Und wie heißt das, irgendwas mit Vagin? Und dann regte sich so drüber auf, dass im Le. Französischen ist der Artikel Le, also männlich, maskulin. Ja. Und das ist ja natürlich Quatsch. Und ich dachte die ganze Zeit, warum weiß ich das nicht? Und dann dachte ich, vermutlich bringt man das einem einfach nicht im Französischunterricht bei. Da geht es halt nicht um Vaginas. So, sondern einfach nur Arthur in Perroquet oder sowas.
Genau.
Und es ist halt nicht im Fernsten relatable durch diese ganzen Outfits, Designer-Outfits, durch die Einzimmer-Apartments oder das Einzimmer-Apartment, was sie hat und die Wohnung der anderen. Das ist halt Quatsch. Und dann freundet sie sich an mit so einer chinesischen Super-Rich-Kid-Nanny, die geflohen ist, damit sie nicht das Imperium in China übernehmen muss.
Ja.
Und grundsätzlich gibt es da sehr komische Karriere-Moves in es versucht gar nie.
Genau.
Es versucht nie realistisch zu sein, weil jeder, der irgendwie drei Sätze geradeaus buchstabieren kann, merkt, nach 10 Minuten in dieser Serie, es ist so ein bisschen ein Märchen. Es ist keine Dokumentation. Paris ist nicht so sauber. Franzosen rauchen nicht den ganzen Tag. Überall sieht man plötzlich ein Baguette. Sie trägt auf einmal ein Barett. Wo ich denke, wer trägt denn in Paris ein? Also, es
wirklich
ist wie wenn wir mit Lederhosen und Bierkrügen rumlaufen würden.
Ja.
Aber das ist so mit so einem Augenzwinkern gemacht.
Genau.
Und die Serie sieht einfach so schön aus. Es ist für mich total, es ist viel good TV. Einfach,
Für mich auch.
Ich fühle mich auch gut, Mona.
Genau. Ich fühle mich da auch gut. Ich fühle mich da wie in einem kleinen Glitzerbad, wie in einer kleinen Seifenblase. Da fühle ich mich da innen drin, da glitzert es, da sind Regenbogen, da funkelt es und dann platzt die auch wieder irgendwann. Aber es bleibt ein kleines Funkeln, bleibt zurück. Und so habe ich mich gefühlt mit dieser Serie und nach meinem Sonntag, Serienmarathon. Und es war einfach mal schön, was einfach
wie lang war,
ja, sich unterhalten zu lassen. So lang wie die Serie.
10 Folgen.
Ja. Ich habe die durch, also wirklich.
Das sind dann aber so knapp 6 Stunden.
Ja, das habe ich getan. Ich habe nichts anderes getan.
Oh Gott, ja. Das ist eine schöne Serie. Ich finde, kein Charakter ist ausgesprochen nervig. Die sind natürlich auch so diese französischen Geschäftsmänner, die dann irgendwie so einen auf, ja, so Business-Typen, das finde ich so, dachte ich, ihr seid affig, egal, ob ihr könnt auch Deutsch, Russisch oder auf Mauritius lebend sein.
Ja.
Es ist so wurscht. Aber was geil ist, und das mochte ich so gerne, ist Sylvie, das ist die Chefin der französischen Partneragentur, die gar keinen Bock hat auf Emily. Und die ist großartig gespielt von, jetzt kommt's, Philippine Leroy Beaulieu. Und die ist eine grandiose Schauspielerin. Das ist sozusagen die Iris Berben Frankreichs. Die hat schon in Hollywood gedreht, die hat aber auch in Frankreich ganz viel gemacht. Und die spielt diese Rolle als angesäuerte, aber auch von dem amerikanischen angeekelte Französin.
Ja,
das macht die aber eigentlich ist sie trotzdem dabei sympathisch.
Genau.
Das ist die geilste Rolle. Und es ist, glaube ich, ich würde mal sagen, die dritthäufig vorkommendste in der ganzen Serie.
Mhm.
So. Ich bin mit Emily
klar
1 und dann 2 bin ich mir nicht sicher, ob es ihr Nachbar ist oder einer der anderen Männer.
Ja, wahrscheinlich schon der Nachbar.
Ja, weil sie
der
ist
sieht
ja
auch zu gut
Zeit
aus dafür, dass er
Büro
sonst nicht so vorkommt. Ja, eben.
Ja, es ist halt.
Der ist wirklich sexy.
Bisschen, am Ende wird es dann so, also die letzten 2 Episoden gibt es so Momente, wo ich denke, oh, das finde ich jetzt so, das hätte es jetzt nicht gebraucht, das war jetzt so ein bisschen basic. So, als sie Urlaub machen auf dem Land in dem Wein-Ding und das mit dem Bruder ihrer guten Bekannten und so. Oder halt dieses Liebe. Manchmal ist mir das ein bisschen zu strapaziert, meine romantischen Gefühle. Aber die Serie sieht geil aus und dann sind die im Weinkeller und die fahren über die durch die Landschaft Frankreichs und die Musik ist gut, die Schauspieler sind durchweg alle gut. Das muss man wirklich sagen. Auch ihre chinesisch-englischsprachige Zufallsbekanntschaft, die als Nanny arbeitet. Das ist halt so, ja, wie soll ich sagen, so eine Rolle, die gibt es in ganz vielen Serien, wird vornehmlich gerne mit schwarzen Frauen besetzt. Zum Beispiel so eine allwissende, kluge, aber doch nicht so wichtig für die Handlung seiende junge Frau. Jetzt ist es eine Asiatin. Ansonsten ist der Cast, Überraschung, so gut wie weiß, weil es ist Frankreich. Und es gibt den einen oder anderen etwas dunkleren Menschen und Gott sei Dank gibt es den Mitarbeiter. Den schwarzen Mitarbeiter, der ist so ein bisschen der sassy.
Total toll auch. Ja, total toll
der
einfach.
Ist so, aber der ist auch genau, der war realistisch, da dachte ich, der ist nicht zu drüber.
Ja.
Der ist hat den richtigen Ton, der ist nicht zu tuckig, sondern auch hat ein Herz und ist auch immer so, der will eigentlich sich nach oben arbeiten, ist aber auch eine Nebenfigur, aber das fand ich, und den es gibt in der Agentur noch so einen mit so Locken und lustigen Bart.
Der ist auch großartig. Ja.
Die Rollen
aber der
sind
ist auch
cool,
ganz
die Musik
toll.
Ist cool, man will dann Wein trinken und man will sich man will Klamotten kaufen. Und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und die essen gut, wird viel geraucht.
Schön.
Ist
einfach
ein
schön.
Eine schöne Mädchenserie für uns.
Genau, finde ich auch. Und mehr darf man dann auch nicht erwarten. Wenn man natürlich mehr erwartet, dann hagelt es Kritik, wie zum Beispiel von unserer wunderbaren Berliner Zeitung, die wirklich also kurz und knackig. Wenn man so eine Kritik bekommt, ist glaube ich schlimmer, als wenn man so eine ausführliche Analyse bekommt, wo am Ende steht schlecht. Aber wenn man das bekommt, glaube ich, ist
geil.
Schlimm.
Wenn jemand sowas über mich schreiben würde, das würde ich posten, wenn ich es so wichtig finde. Geil. Ich finde, die Kritik ist, oft merkt man ja, wir lesen ja viel Kritiken zu den Serien, oft merkt man ja bei der Kritik, dass es eigentlich gar nicht um die Serie geht.
Ja.
Sondern die sind entweder genervt von der Art der Serie, die haben gar keinen Bock auf Fernsehen oder die finden jetzt zum Beispiel Frankreich scheiße. Da weiß man, es geht gar nicht um die Serie. Und diese Kritik, Mona, Bühne frei für dich.
Bitte. Also, Berliner Zeitung schreibt, die vielleicht dümmste Serie in der Geschichte von Netflix. Paris, Charme, Liebe. Die Netflix-Serie Emily in Paris verspricht gute Laune. Doch wer einmal reinschaut, kommt aus dem Fremdscham nicht mehr heraus. Das ist keine Serie. Das ist ein Unfall.
Oh no.
Katastrophe. Und da dachte ich wirklich, das ist einmal mit der Bratpfanne, mit der, wo gerade noch das schöne französische Omelette drin war, ist das einmal über den Kopf gezogen und gedacht so, also was soll das?
Großartig. Ich finde, dumm fand ich sie überhaupt gar nicht.
Nee.
Ich fand sie unterhaltsam. Sie war komplett unterhaltsam.
Genau.
Und ich habe zwischendurch gekichert, geschmunzelt oder die Augen verdreht, weil jemand einfach so um die Ecke kommt und denkt, oh, gleich küssen sie sich. Das ist so unnötig. Ja. Oh nein. Jetzt fahren die auf dem Boot. Jetzt sind die auf einem Dach und da glitzert der Eiffelturm im Hintergrund.
Ja.
Oder wenn es um Affären geht. Es wird auch viel erklärt, das Liebesleben in Frankreich im Vergleich zu den USA. Und es sind auch über reife Menschen. Es geht ja auch um Sylvies Liebesleben. Und die Frau ist, wie alt wird sie sein? Anfang 50. Es ist herrlich.
Ja. Finde ich
so
auch.
So witzig. Ja.
Finde ich auch. Und wie gesagt, mehr darf man nicht erwarten. Die arbeitet da jetzt keine kolonialgeschichtliche Sexismus-Debatte auf. Das ist ja ganz klar. Aber das darf man auch nicht erwarten. Und wenn man das nicht erwartet, ist das einfach ganz toll wegzugucken und unterhaltend. Und wie gesagt, man kriegt Laune auf alles Mögliche.
Man kriegt Laune, Leggings. Leggings mit Eiffelturm-Motiv zu bestellen.
Genau. Das finde ich einfach wirklich großartig. Und ich kann sie wärmstens empfehlen. Du auch.
Ich auch, definitiv. Weil ich einfach schön fand. Ist auch mal eine Serie, in der einfach nichts Schlechtes passiert. So, kein Krieg, keine Not, keine Affären gibt's, aber mit das finde ich sehr süß gemacht. Da dachte ich auch, ich glaube sogar, das ist näher an der Wahrheit als an der Fiktion, wie Franzosen Affären handeln. Aber es gibt einfach keine Tragödie. Und das ist einfach mal schön. Ich will nicht, ich will auch einfach mal mit einem morgens um 10 mit einem Bordeaux meine Serie.
Genau. Ja, das finde ich nämlich auch. Und dafür ist das dafür ist das gemacht. Und dafür ist das ganz wunderbar. Und mehr darf man da auch nicht erwarten.
Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung. Ich hoffe, Emily wird nach
Rom versetzt. Ich hoffe auch, weil so darf das nicht aufgelöst werden.
Ich finde, grundsätzlich möchte ich, dass
Emily in Bratislava
jede Staffel strafversetzt wird.
Das wäre großartig.
Diese Serie funktioniert einfach. Jetzt haben wir ja genug von Paris gesehen. Die funktioniert
ständig
mit einem neuen Team.
Ja, wirklich jetzt.
So. Kann die amerikanische Firma nicht einfach ganz viele andere
Dependancen
in Europa aufkaufen?
Die ist ganz global tätig. Und als nächstes könnte London dran sein. Es könnte Berlin dran sein. Gibt's auch. Kann man auch großartig da Klischees aufarbeiten. London finde ich zum Beispiel super.
Oder Mailand.
Mailand.
Oder Madrid oder irgendwas. Ja. Shanghai. Aber Berlin brauche ich jetzt nicht.
Ich bin ja sozusagen
die Emily von Berlin. Wenn ich mit meinen buttercremefarbenen Overknee-Stiefeln und dem passenden Barett, wenn ich da durch die Straßen laufe, Emily in Paris.
Denkt ihr da, Emily, bist du es?
Evelyn von Berlin.
Das bist du, Evelyn in Berlin.
Ich mach mir jetzt einen Account, Evelyn in Berlin.
Das finde ich großartig. Das wird durch die Decke gehen. Ich lieb's jetzt schon. Und so lange folgt ihr uns auf unseren richtigen Instagram-Kanälen. Marcel Mann, Moderatorin Mona. Ja. Und folgt uns natürlich auch bei diesem Podcast hier auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns dann nämlich folgt, werdet ihr immer benachrichtigt, dass eine neue Folge draußen ist. Und dann verpasst ihr da gar nichts. Und da freuen wir uns drüber. Aktiviert der Glöckner. Genau.
Und falls ich euch jetzt oder Mona oder wir beide zusammen inspiriert haben, Emily in Paris, ja. 10 Episoden mit einer halbstündigen Lauflänge und ich vergebe 3,5 von 5 Pain au Chocolat, weil das ist sie immer zu Frühstück, klar, bei Größe 32.
Ja, klar. Na,
und,
aber.
Ja, mehr habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen, außer au revoir. Au revoir.
Au revoir. Dann sagen wir au revoir und bis nächste Woche.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.